NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Wir wollen doch eigentlich alle investen, sagten die Kollegen. Und das andere war, ich sollte bloß den Mund halten, von so viel Widerstand hätte man auch die Nase voll. Und wir wollen doch auch unsere Westreise machen.
Also der Wechsel in eine westliche Landeskirche vom Osten her war immer nur möglich mit Erlaubnis der östlichen Heimatkirche. Und wer ohne eine solche Freigabe in den Westen floh oder übersiedelte, der musste disziplinarisch belangt werden. Auch in westlichen Landeskirchenämtern mussten sich ausgereiste Pfarrpersonen anhören, dass man sie dort für entlaufene Hirten hält und eben keinen Platz für sie hat.
Ich habe in den Gesprächen mit betroffenen Menschen in erster Linie erlebt, dass sie es für wesentlich erst einmal gehalten haben, dass sie das noch einmal erleben, dass ihre Kirche sich mit diesen verschatteten Teilen ihrer Geschichte auseinandersetzt und Verantwortung übernimmt, Verantwortung trägt.
Mehr als eine Generation liegt das Ende der DDR und die friedliche Revolution nun zurück. Einen entscheidenden Anteil an der Wende wird den Kirchen, vor allem der evangelischen Kirche, zugeschrieben. In Kirchen formierte sich Widerstand gegen die SED-Diktatur. Menschen fassten in Kirchenräumen Mut und gingen anschließend mit Kerzen in der Hand auf die Straßen, um zu demonstrieren. Kein Rückblick auf das Ende der DDR kommt ohne eine Würdigung aus, die die besondere Rolle der Kirchen bei der friedlichen Revolution hervorhebt. Und nicht nur Historikerinnen und Historiker betonen, dies geschehe auch völlig zu Recht. Doch wo viel Licht ist, gibt es meistens auch Schatten. Also gilt das Bild von kritischen Christinnen und Christen gegenüber dem SED-Staat uneingeschränkt? Wie stand es um die oppositionelle Haltung der Kirchen in der DDR?
Vor einigen Monaten hat eine kirchliche Kommission in Schwerin nochmal den Finger in die Wunde gelegt und nachgefragt, wie es um die Aufarbeitung der DDR-Geschichte in der evangelischen Kirche bestellt ist. Wie konnte es sein, dass es auch in den Kirchen, selbst in den Kirchenleitungen, inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, der Staatssicherheit gab? Dass Pfarrpersonen, die in den Westen ausreisten, von ihrer Kirche zumindest zeitweise mit einer Art Berufsverbot belegt wurden. Und wie sind die Kirchen seit 89-90 mit von Unrecht betroffenen kirchlichen Mitarbeitenden umgegangen, wie mit Pfarrern, die eine besondere Nähe zum SED-Staat aufwiesen oder gar Spitzeldienste geleistet haben?
Diesen und weiteren Fragen wollen wir nachgehen in dieser Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Der 9. November 1989, die friedliche Revolution, der Fall der Mauer, das liegt schon mehr als 36 Jahre zurück. Für viele Jüngere ist das schon eine ganz andere Zeit, Ereignisse aus einem anderen Jahrhundert. Doch für viele, die in der DDR groß geworden sind, wirkt diese Zeit bis heute nach. So wie für Eckhard Hübener. Er ist 72 Jahre alt und 1984 in Mecklenburg zum Pfarrer ordiniert worden. Michael, du hast mit ihm gesprochen. Wie sehr hat ihn denn der SED-Staat geprägt?
Also sehr stark, muss man sagen. Eckhard Hübener kommt aus einer Pastorenfamilie und er hat mir erzählt, dass sein Großvater während der Nazizeit verhaftet worden war, weil er Jüdinnen und Juden bei der Ausreise unterstützt hat. Eine Haltung, die auch ihn geprägt habe.
Innerhalb der Familie war ganz klar, wenn der Staat sich so verformt, dass er Menschen verfolgt, dann muss die Kirche oder müssen die Vertreter der Kirche eine andere Haltung haben und dann muss man sich der staatlichen Gewalt auch nicht beugen.
Wie hat sich denn diese Haltung bei dem jungen Theologen bemerkbar gemacht?
Eckhard Hübner hat sich schon Ende der 1970er und in den 80er Jahren in kirchlichen Friedenskreisen engagiert und sich auch sehr für die Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen interessiert.
Hier war man jetzt 1980, 81 dabei, wirklich etwas ganz Neues zu schaffen. Nicht bloß den Kommunismus zu bekämpfen, sondern Demokratie aufzubauen. Und da war es sehr notwendig, dass wir genug Informationsmaterial hatten und bin ich 4, 5 Mal in Polen gewesen und bei einem der letzten Male im Juli, August 81 bin ich dann so gefilzt worden, dass man bei mir 27 Zeitungen und noch etliche andere Sachen von Solidarność gefunden hat.
Wegen angeblicher Zollvergehen, in Wahrheit ging es natürlich um die politischen Schriften, wurde Eckart Hübner zu 15 Monaten Haft verurteilt, ohne Bewährung. Im August 82, nach gut einem Jahr, kam er aus dem DDR-Gefängnis frei.
Ich wollte auf alle Fälle wieder zurück nach Mecklenburg. Ich hatte ja mein Studium abgeschlossen und konnte dann auch sofort in den kirchlichen Weiterbildungsdienst gehen als Vikar. Aber das ist vereitelt worden durch einen höheren kirchlichen Funktionär, nämlich Manfred Stolpe.
Dann nochmal zur Erinnerung und Einordnung. Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 Ministerpräsident von Brandenburg und er war in den 80er Jahren Leiter des Sekretariats des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. In seiner Funktion als Kirchendiplomat kam es auch zu zahlreichen Kontakten und Gesprächen zwischen Kirche und SED. So wirkte Manfred Stolpe in der DDR unter anderem mit an einem Freikaufprogramm für politische Häftlinge durch die Bundesrepublik. Mit Blick auf seinen eigenen Fall sieht Eckart Hübner das kritisch.
Manfred Stolpe, der ziemlich eigenmächtig agiert hat und ganz viele Dinge ohne Kontrollmaßnahmen durchgeführt hat. Und in diesem Fall hat er einfach Menschenhandel betrieben. Er hat mich auf die Freikaufsliste des innerdeutschen Ministeriums gesetzt, gegen meinen Willen. Also ich bin gar nicht informiert gewesen und ich musste mich dann sehr mühevoll gegen alles wehren, hier in den Bus steigen zu müssen.
Eckart Hübner erzählt weiter, dass er also ohne sein Wissen freigekauft werden sollte, um in die Bundesrepublik überzusiedeln. Damals hat die Bundesregierung ja rund 100.000 D-Mark pro Freikauf an die DDR gezahlt.
Und bei Eckart Hübner war es dann so, dass der Bus für die Fahrt in den Westen schon bereit stand, aber er sich weigerte, in den Bus zu steigen und er entschied sich gegen die Umsiedlung in den Westen.
Ja, einmal familiär. Und der Freundeskreis und die Arbeitsaufgaben in der Kirche im Sozialismus, die waren für mich reizvoll. Und außerdem hat mich unser Bischof Heinrich Rathke im Gefängnis besucht und noch wenige Tage vor diesem Menschenhandelsversuch informiert, dass für mich auf alle Fälle diese Vikarstelle in Schwerin weiter besteht und man wartet auf mich und man richtet alles ein. Er wusste von diesen ganzen Freikaufsgeschichten nichts.
Der mecklenburgische Bischof Heinrich Rathke, der den Begriff von der Kirche für andere geprägt hat, wird von vielen ja auch als sehr standhaft und integer beschrieben. Wie ging es denn nun für Eckart Hübner weiter, Michael?
Er machte sein Vikariat dann in Schwerin und trat eine erste Pfarrstelle in Rambow nördlich von Waren an der Müritz an. Eckart Hübner, der sich in den 80er Jahren weiterhin in der Friedensarbeit engagierte, hat mir berichtet, dass es in seiner mecklenburgischen Kirche schon einige, wie er es nennt, echte Leuchttürme gab, also Pfarrpersonen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzten und Konflikte mit dem SED-Staat in Kauf nahmen.
Aber es gab eben ansonsten auch eine große schweigende Mehrheit beziehungsweise Äußerungen, die völliges Unverständnis dafür mir gegenüber äußerten, nicht in den Westen zu gehen. Wir wollen doch eigentlich alle in den Westen, sagten die Kollegen. Und das andere war, ich sollte bloß den Mund halten, von so viel Widerstand hätte man auch die Nase voll und wir wollen doch auch unsere Westreisen machen, wenn man schon nicht irgendwie in den Westen umzieht, dann wenigstens eine Westreise machen.
Und wie er nach 1990 in seiner Stasi-Akte nachlesen konnte, gab es auch einen Pastor aus einer Nachbargemeinde, der besonders gegen ihn agitierte.
Der dann intensiv gegen mich gearbeitet hat, Gerüchte fabriziert hat, auf meine Entlassung hier aus der Stelle gearbeitet hat, mir kriminelle Dinge unterstellt hat, von einem Einbruch bis zu Geldangelegenheiten, der seit den 1978er Jahren einer der besten IMs der Staatssicherheit gewesen ist und gegen unseren gemeinsamen Vorgesetzten, den Superintendenten und gegen andere Amtsträger gearbeitet hat und viele notwendige Verpflichtungen eines Pastors einfach missachtet hat. Und das ist alles nie so richtig aufgearbeitet worden.
Dieser Kollege erhielt nach seinem Tod ein Ehrengrab in seiner Gemeinde, obwohl man, so Eckart Hübner, von seiner Spitzelarbeit wusste.
Die evangelische Kirche ist ja nach 1989/90 oft dafür gerühmt worden, dass sie Räume für oppositionelle Gruppen zur Verfügung stellte und dass sie so etwas wie der Nährboden der friedlichen Revolution war, obwohl die Kirchen in der DDR auch nur eine Minderheit waren. Eckhard Hübener war ja einer, der sich aktiv für Demokratie in der DDR eingesetzt hat, und er blickt eher kritisch bis nüchtern auf den kirchlichen Anteil an der friedlichen Revolution.
Naja, das ist ein Mythos. Also der Kreis derer, die wirklich aktiv waren zur Veränderung der DDR, der war so überschaubar, dass er 1988 vielleicht noch 5000 Personen betraf. Also dieser Mythos, der bezieht sich im Wesentlichen auf die Jahre 88/89, dass Kirche einfach ihre Räume zur Verfügung stellte und dass immer mehr DDR-Bürger eben rauskriegten und in Anspruch nahmen, dass die Reichweite der Stasi begrenzt ist.
Michael, dann schauen wir doch mal auf die Zeit nach 1989/90. Wie hat Eckhard Hübener die innerkirchliche Aufarbeitung damals erlebt?
Ich würde mal sagen, in den Augen von Eckhard Hübener war das nicht gerade ein Ruhmesblatt der Kirche vor Ort. Anstatt konsequent und schonungslos aufzuarbeiten, herrschte doch wohl eher Zurückhaltung.
Die ersten Hinweise, die ich bekam aus meiner eigenen Beobachtungsakte, betrafen zum Beispiel auch den Kollegen in Basedow und im Kreis der Kollegen, war das dann auch Nestbeschmutzung, davon zu reden. Lieber sollte das überhaupt nicht drüber gesprochen werden und man wisse ja eh nichts. Und als man dann genug wusste, dann hat es auch sehr lange gedauert, ja, wie ist das denn rechtlich fassbar und als was kann man das denn hier einstufen? Dabei sind die Sachen doch eigentlich viel einfacher, als man glaubt. Es gibt für den Pfarrerdienststand diese Verschwiegenheit, was kirchliche Belange und was seelsorgerliche Belange im Besonderen angeht. Wer dagegen verstößt, der rüttelt an seinem Status als Pastor. Das muss doch auch einfach mal klar sein.
Eckhard Hübener, der übrigens aufgrund der seelischen Belastungen der Haft schon mit 49 Jahren in den vorzeitigen Ruhestand gehen musste, hätte sich ein entschiedeneres Handeln seiner Kirche gewünscht.
Diese Belastung des kirchlichen Lebens und den Vertrauenseinbußen, die diese Menschen, Kollegen produziert haben, der ist wirklich gravierend. Und um davon wegzukommen, muss Kirche im Großen und Ganzen solche Stellen, wo staatliche Einflussnahme einfach auf kirchliches Handeln und Leben möglich ist, genau im Blick behalten und dann auch reagieren und sagen, nee, hier ist eine rote Linie, das darf auch nicht gemacht werden. Und das ist bei keinem einzigen, soweit ich weiß, hier in Mecklenburg passiert, und von anderen Landeskirchen kann ich jetzt nicht im Detail reden.
Und auch heute, 36 Jahre nach der friedlichen Revolution, sieht der evangelische Theologe noch Aufarbeitungsbedarf in seiner Kirche.
Dann denke ich, dass der Weg der Versöhnung noch nicht besonders weit gegangen ist. Das sind 4-5 Stufen, die da unbedingt zu gehen sind. Also wenn es so einen Konflikt gibt, dann muss als erstes mal angehört werden. Dann muss rechtsstaatlich geprüft werden, was liegt überhaupt vor. Und zwar, es muss so geprüft werden, dass beide Seiten sagen, ja, das ist bedauerlich, aber es ist Folgendes geschehen. Und dann muss geklärt werden, wer ist eigentlich verantwortlich? Dann muss bestimmt werden, was ist der angerichtete Schaden damals und wie haben beide Seiten, also das Opfer, also wenn ich von mir rede, ich zum Beispiel, wie ist mir geschadet worden? Wie ist aber auch dem Ruf der Kirche geschadet worden? Und dann muss man die Frage weiterstellen, was wird getan, damit solches Handeln sich nicht wiederholt?
Interessant fand ich in dem Gespräch mit Eckhard Hübener, dass er mich nochmal auf Menschen hinwies, deren Schicksal kaum thematisiert worden ist. Ausgerechnet Hübener, der sich ja in den 80er Jahren bewusst gegen die Ausreise in den Westen entschieden hat, der beklagt, dass Pfarrpersonen, die zu DDR-Zeiten in die Bundesrepublik ausreisten oder flohen, von der Kirche mit einer Art Berufsverbot belegt wurden.
War mir jetzt in dieser Deutlichkeit gar nicht so bewusst. Was heißt denn Berufsverbot? Also durften die dann überhaupt nicht mehr als Pfarrer arbeiten?
Darüber habe ich mit Deborah Haferland gesprochen. die gerade an der Universität Halle-Wittenberg zu diesem Thema promoviert. Schon vor Gründung der DDR hat man genau darauf geschaut, wer als Pfarrer in den Westen gehen wollte.
Also der Wechsel in eine westliche Landeskirche vom Osten her war immer nur möglich mit Erlaubnis der östlichen Heimatkirche. Das wurde schon 1946, also relativ kurz nach Kriegsende, festgelegt in der sogenannten Ostpfarrergesetzgebung. Und wer ohne eine solche Freigabe in den Westen floh oder übersiedelte, der musste disziplinarisch belangt werden. Darauf hat man sich 1959 nochmal EKD-weit geeinigt.
Und weiß man denn, wie viele Pfarrerinnen und Pfarrer in den Westen rüber gemacht haben, wie das früher hieß?
Ja, genaue Zahlen gibt es dazu nicht, aber allein in Mecklenburg waren es in den 80er Jahren knapp 20 Pfarrpersonen. DDR-weit geht man für die gesamte Zeit der DDR von mehreren hundert aus. Die Gründe für die Flucht bzw. die Ausreise, die waren sehr unterschiedlich.
Es gibt aber eine Häufung von Gründen im familiären Bereich, kann man sagen. Und ganz besonders zentral ist auch die Sorge um die Kinder, die Bildungs- und Lebenswege, die natürlich von der SED-Diktatur systematisch beschnitten wurden. Viele durften kein Abitur machen, wurden nicht zum Studium zugelassen, haben bedrückende Erfahrungen gemacht. Es gibt Krankheitsfälle, gerade in solchen Fällen Krankheit, die in der DDR nicht behandelt werden konnte. Der Wunsch nach Familienzusammenführung, zur Eheschließung, das sind Fälle, wo vielleicht eher auch Freigaben erteilt wurden. Besonders schwierig waren Fälle, in denen Pfarrpersonen erklärt haben, sie können hier eben nicht mehr leben und arbeiten, weil sie die politische Situation als so schwierig empfinden, weil sie in Konflikte geraten sind mit der Staatsmacht, gerade auch im Zusammenhang mit ihrem Pfarrdienst oder mit ihrem Dasein als Pfarrer. Das sind besonders schwierige Fälle, weil gerade eben auch in solchen Fällen Kirchenleitungen sich nicht haben dazu durchringen können, Freigaben zu erteilen.
Ja, und wenn diese Freigaben jetzt nicht erteilt wurden, was bedeutete das?
Dass man diesen ausreisewilligen Pfarrern Steine in den Weg gelegt hat. Also das ging so weit, dass sie unter Druck gesetzt wurden, ihre Ordinationsurkunde, also die Grundlage, ihren Pfarrberuf überhaupt ausüben zu können, dass sie diese Urkunde vor der Ausreise abgeben mussten und damit im Westen zunächst keine Stelle antreten konnten. Wer seine Gemeinde verließ, der galt in den Augen der östlichen Kirchenleitungen oft ja als eine Art Verräter.
Also generell kann man sagen, dass die DDR-Kirchenleitungen alle Christenmenschen ermutigt und aufgefordert haben, in der DDR zu bleiben. Sie haben gesagt, ihr werdet genau hier gebraucht, auch wenn es schwer ist. Und insbesondere für Pfarrpersonen aufgrund ihres Ordinationsversprechens eigentlich, kann man sagen, zur Pflicht erklärt. Und auch eben disziplinarisch durchgesetzt. Begründet wurde das vor allem ganz zentral mit der Ordination. Das Treueversprechen, das man dieser Kirche gegeben hat und auch die Gemeinschaft mit den Amtsgeschwistern und den Gemeindemitgliedern, für die man Verantwortung trägt. Außerdem kommen natürlich dazu ganz prägende Vorstellungen vom Pfarrdienst und was da im Zweifel eben auch dazugehört, nämlich, dass auch Leiden, Bewährung und auch eben Gehorsam in der Nachfolge Christi dazugehören können, wenn es hart auf hart kommt. Und das hat man Pfarrpersonen, die dort auch gerade in politisch bedrängte Situationen gekommen sind, die Schwierigkeiten hatten in ihren Familien, auch immer wieder gesagt und hat gesagt, deine Verantwortung für dein Amt hier, für die Menschen, mit denen du unterwegs bist, deine Amtsgeschwister, deine Gemeinde, das wiegt schwerer als diese Schwierigkeiten.
Aber wenn es nun trotz allen Zuredens dazu gekommen ist, dass diese Pfarrpersonen dann ausgereist sind, wie haben denn die Kirchen im Westen reagiert?
Die haben sich im Wesentlichen an die Vorgaben der Kirchen in der DDR gehalten. Also das bedeutete, wer ohne Ordinationsurkunde in den Westen kam, der hat dort zumindest für einige Jahre auch erstmal keine Pfarrstelle bekommen.
Auch in westlichen Landeskirchenämtern mussten sich ausgereiste Pfarrpersonen anhören, dass man sie dort für entlaufene Hirten hält und eben keinen Platz für sie hat.
Viele der ehemaligen DDR-Pfarrer mussten sich mit ganz anderen Jobs durchschlagen, ehe sich dann, ja oft nach einigen Jahren erst, doch Wege öffneten, sie bei der Kirche anzustellen. Diese Wartezeit hatte ja irgendwie schon oft den Charakter einer Art Abstrafung.
In der Realität haben sich diese Wartezeiten oft viel länger gezogen. Auch deswegen war ja gerade in den 80er Jahren, das ist ja bekannt, gab es eine riesige Theologenschwemme. Also da wurden überhaupt gar keine Pfarrer gebraucht im Westen. Und für die sozusagen die entlaufenen Pfarrer aus dem Osten hatte man dann erst recht keinen Platz, zumal die ja oft schon eine Konfliktgeschichte mit sich brachten. Manche von denen waren vielleicht eben in den Augen der Westlandeskirchen auch eher unbequeme Personen, ja, sehr profilierte Personen. Die haben dann nicht so gut reingepasst.
Wie ist denn die evangelische Kirche nach 1989, 90 mit diesem Thema umgegangen? Also wurden die ausgereisten Pfarrpersonen dann ja quasi rehabilitiert?
Lange Zeit war das ein wenig beachtetes, ja, man muss sagen, fast schon tabuisiertes Thema. Das sagt zumindest die Kirchenhistorikerin Deborah Haferland.
Inzwischen hat sich das zumindest teilweise geändert. Eine Vorreiterrolle, kann man sagen, hat dabei die evangelische Kirche in Mitteldeutschland eingenommen, die 2017, das ist natürlich jetzt auch spät, aber immerhin, 2017 hat der Landeskirchenrat der EKM in einem Bußwort Fälle kirchlichen Versagens und Schuldigwerdens zu Zeiten der DDR aufgenommen. Und dort war explizit eben auch die Rede davon, dass Pfarrpersonen, die in schwerer Bedrängung keinen anderen Weg als den in den Westen mehr sahen, dann die Freigabe für den Dienst dort verweigert worden ist. Gerade, dass dieses Thema so deutlich angesprochen war, hat auch im Nachgang für etliche Diskussionen gesorgt. Da gab es auch Widerspruch. Und die EKM war auch meines Wissens die erste Landeskirche, die dieser Entschuldigung auch die Möglichkeit einer Entschädigung der Betroffenen hat folgen lassen. Und dieser ganze Prozess hat in vielen Fällen nicht nur zur Aufarbeitung, sondern eben auch zur Versöhnung beigetragen.
Soweit wie in Mitteldeutschland ist man in der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, also kurz Nordkirche, offenbar noch nicht. Michael, du hast über dieses Thema auch mit Tillmann Jeremias gesprochen. Er ist der Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche.
Und mein Eindruck ist, dass man das Thema auf dem Schirm hat, aber da erst in den Anfängen der Aufarbeitung steckt, zumal wenn es um das Thema finanzielle Entschädigung geht.
Man muss also wirklich bei jedem Einzelnen sehen, wie ist das eigentlich? Aber in der Tat, wenn es dann erhebliche Nachteile auch finanziell gab, müssen wir auch an dieser Stelle gucken. Da gibt es ja nicht einfach eine Tabelle, wo wir nachgucken können oder so, sondern im Einzelfall sehen. Aber das kann auch zu finanziellen Anerkennungsleistungen führen.
Jetzt hatten wir es ja anfangs schon angesprochen. Im Oktober vergangenen Jahres hat eine sogenannte Ad-Hoc-Gruppe in Schwerin ein Papier vorgelegt, eben mit Empfehlungen zur Aufarbeitung in den evangelischen Kirchen. Und in der Kommission waren Historiker und Theologinnen sowie Menschen, die sich beruflich seit Jahrzehnten mit dem Prozess der Aufarbeitung befassen. Warum hat man nun 36 Jahre nach der Wiedervereinigung, man kann auch sagen so spät, so ein Papier vorgelegt?
Die Kirche in Mecklenburg-Vorpommern hat auch in der Vergangenheit einige erinnerungskulturelle Projekte realisiert. Also unter anderem hat sie einen Band herausgegeben mit rund 150 Kurzbiografien politisch Verfolgter und Diskriminierter. Dennoch gibt es nach wie vor Lücken der Aufarbeitung. Das sagt auch der Greifswalder Bischof Tillmann Jeremias.
Wir machen die Erfahrung, dass von Unrecht betroffene Menschen oft lange brauchen, um laut zu werden. Das ist auch die Erfahrung der Stasi-Unterlagenbehörden und Menschen, die sich mit Beratung von Betroffenen beschäftigen, dass nicht wenige eigentlich nicht sprachfähig gewesen sind nach der friedlichen Revolution und tatsächlich diese längere Zeit gebraucht haben und auch nochmal Ermutigung von außen, um es überhaupt an sich selbst heranzulassen, was geschehen ist und den Mut zu haben, auch auf andere zuzugehen damit.
Im Sprengel Mecklenburg und Pommern hat man eine AG-Aufarbeitung gegründet, der Tillmann Jeremias vorsteht. Diese AG sucht den Kontakt zu Betroffenen, denen zu DDR-Zeiten und teilweise auch danach noch Unrecht widerfahren ist.
Unsere Erfahrung ist, und das erhöhe ich auch von gerade von beratenden Leuten in den Unterlagenbehörden, dass alleine schon den Platz zu haben, also die Zeit, wo Menschen da sind, um zuhören, die eigene Geschichte und der Glauben schenken, das ist schon ganz viel wert. Damit ist schon die Hälfte passiert. Wir haben aber jetzt die Erfahrung gemacht, dass auch manchmal das, was wir aus christlichem Glauben heraus anbieten können, Anführungszeichen, also rituelle Handlungen, auch kleine Gottesdienstformate manchmal auch hilfreich sein können an der Stelle.
Ja, wie muss man sich denn diese Riten oder Handlungen vorstellen, aus denen dann ja auch Vergebung, Aussöhnung erwachsen soll?
Also das sind eher Andachten, in denen Betroffene in einem liturgischen Rahmen auch nochmal ihre Geschichten erzählen können, wo ihr Schicksal gewürdigt wird und wo man ihnen dann den Segen zuspricht.
Ja, es geht ja nicht, dass man irgendwas ungeschehen macht, aber es können Wunden besser heilen, wenn es einfach auch nach meiner Erfahrung so einen gottesdienstlichen Rahmen gibt, wo man das gewissermaßen auch mal vor Gott aussprechen kann und auch Offizielle der Kirche sagen können, aus heutiger Sicht jedenfalls, ist so wie damals die Kirche mit dir umgesprungen ist, war das nicht in Ordnung. Und das kann im Idealfall jedenfalls auch was Entlastendes haben für so einen betroffenen Menschen.
Andere Landeskirchen, wir haben es gehört, sind jetzt schon weiter als die Nordkirche. Vorreiter ist da vor allem, wie schon gehört, die evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Dort hat man sich des Themas angenommen, intensiv auch mit einem Bußwort im Jahr 2017. Und darin hat dann die Landeskirche Irrwege, Unrecht, Verrat und Versagen der Kirche und ihrer Verantwortungsträger, wie es hieß, eingestanden. Und wörtlich heißt es auch, wir bitten Gott und die Menschen, die durch die Kirche und ihre Mitarbeitenden geschädigt wurden, um Vergebung.
Ja, nicht nur die Mitteldeutsche Kirche, sondern auch die EGBO, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, so der Name, hat sich dem Thema gestellt. Darüber habe ich mit Christina Maria Bammel gesprochen. Bislang war sie Pröbstin dieser EGBO, aber ab dem 1. Mai, übrigens ihrem 53. Geburtstag, ist sie Bischöfin der Braunschweigischen Landeskirche.
Ich habe in den Gesprächen mit betroffenen Menschen in erster Linie erlebt, dass sie es für wesentlich erst einmal gehalten haben, dass sie gehört werden, dass ihre Kirche sich mit diesen verschatteten Teilen ihrer Geschichte auseinandersetzt und Verantwortung übernimmt, Verantwortung trägt. Das ist etwas sehr, sehr Wesentliches, dass dafür Raum ist, dass nicht alles nur auf jetzt und Zukunft ausgerichtet ist, sondern dass allen klar ist, zum Gestalten des Heute und der Zukunft gehört, dass wir hören, was in der Vergangenheit gewesen ist. Also hören, anerkennen des erlittenen Leides. Und dann ist die Frage der Aufarbeitung nach der Aufarbeitung. Welche Unterstützung brauchen die Betroffenen? Es gibt gute Erfahrungen mit dem, was die EKM, die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, eingerichtet hat, auch an Fondslösungen. Ich finde, das sind gute Erfahrungen. Die sollte man auf jeden Fall auch sich zum Beispiel nehmen, wenn es darum geht, Menschen heute zu unterstützen, wenn sie noch heute so Nachteile erleben, dass sie dafür auch einen Ausgleich brauchen.
Das gilt unter anderem für Inhaftierte, die von dem ehemaligen Gefängnisseelsorger Eckhard Giebler geschädigt wurden. Giebler war während der gesamten Zeit der DDR Gefängnisseelsorger und zwar der einzige Hauptberufliche. Er war von der Staatssicherheit als IM Roland registriert. Der evangelische Pfarrer lieferte über 4 Jahrzehnte Berichte aus vertraulichen Gesprächen mit Gefangenen, dem Wachpersonal, aber auch mit kirchlichen Mitarbeitenden an die Staatssicherheit.
Ich denke, das, was Menschen durch das Tun von Eckhard Giebler geschehen ist, hat systemische Anteile und hat persönliche Anteile. Giebler hat ja einen großen seelischen Schaden angerichtet in den Jahrzehnten seiner Tätigkeit als inoffizieller Mitarbeiter. Und Verrat ist hier das angemessene Wort. Er hat sich Vertrauen geholt bei inhaftierten Personen, Männern wie Frauen. Er hat dieses Vertrauen missbraucht. Er hat Informationen weitergegeben. Er hat Briefe nicht weitergereicht. Er hat Druck ausgeübt auf politisch inhaftierte Menschen.
Übrigens hatte Eckhard Hübner, über den wir ja am Anfang berichtet haben, auch Kontakte zu Giebler, als er Anfang der 80er Jahre inhaftiert wurde. Die Stasi-Akten über Giebler tauchten schon kurz nach der Wende auf.
Und zwar Anfang der 90er Jahre, dass es Hinweise darauf gab. Hier muss man an der Stelle sagen, ja, denen ist nicht rechtzeitig und umfassend genug nachgegangen. Und so ist das passiert, was wir heute im Rückblick sehen, dass eine Aufarbeitung, eine Zusammenarbeit mit denen, die von Eckhard Gieblers Tun betroffen sind und die auch Schaden durch ihn erlitten hatten, dass diese Aufarbeitung sehr spät begonnen hat. Aber wenn ich mir vor Augen führe, die Gespräche, die wir mit betroffenen Menschen hatten und haben, nicht zu spät.
Michael, du hast ja gerade von dem Verrat durch den Gefängnisseelsorger Eckhard Giebeler gesprochen, den auch die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz in einer öffentlichen Erklärung vor zweieinhalb Jahren war das thematisiert hat. Wie war das denn nun in Mecklenburg-Vorpommern? Da gab es ja wahrscheinlich auch kritische Fälle.
Ja, besonders in der Pommerschen Kirche. Also hier arbeiteten in den 80er Jahren gleich 4 von 5 Mitgliedern der Kirchenleitung mit der Stasi zusammen. Und an der Spitze auch Bischof Horst Gienke, der zugleich von der Staatssicherheit als IM geführt wurde. Horst Gienke gehörte zu jenen Kirchenleuten, die aus ihrer Loyalität zur SED keinen Hehl machten. Besonders in Erinnerung geblieben ist ein Festakt zur Wiedereinweihung des Greifswalder Doms im Juni 89. Als die Proteste im Land, auch getragen von Kirchenleuten, immer lauter wurden, da hat Bischof Gienke ohne Absprache mit dem Kirchenparlament und der Kirchenleitung SED-Chef Erich Honecker zum Festakt eingeladen.
Die Sonne scheint, die Glocken läuten, die Gemeinde ist versammelt. Wir freuen uns auf den Gottesdienst.
Selbst als innerhalb der Kirche Ende 89 der Protest gegen seine SED-nahe Position immer größer wurde, soll Horst Gienke sich uneinsichtig gezeigt haben, meint auch der heutige Greifswalder Bischof Tillmann Jeremias.
Ja, also das ist so. Ich konnte, bevor er starb, auch noch mit ihm persönlich intensiver sprechen. Also er hat selber in keiner Weise erkennen können, dass er da vielleicht sich verkehrt verhalten hätte oder verrannt hätte, sondern hat er stark gemacht, was für ihn ein schwieriger biografischer Einschnitt war, als dann die Synode ja kurz nach dem Fall der Mauer im Herbst 1989 gesagt hat, dass sie nicht mit ihm zusammenarbeiten möchte weiterhin und sogar ein Predigtverbot ihm in der eigenen Kirche ausgesprochen hat. Das ist natürlich für einen so, der so durchdrungen ist vom christlichen Glauben und so begeistert als Pastor und Bischof unterwegs war, ein herber Schlag gewesen. Und er hat sich praktisch selbst eher, das muss man heute so sagen, und das ist so, äußert er sich ja auch in seiner Autobiografie, eher als Opfer gesehen, denn als jemand, der auch problematisch gehandelt hat zu DDR-Zeiten.
Auch wenn die Historikerin Rahel Frank einige wichtige Arbeiten zur DDR-Kirchengeschichte der Pommerschen Kirche vorgelegt hat, fehlt es noch immer an einer umfassenden Aufarbeitung. Die jahrzehntelange Kooperation zwischen Kirche und Staat, der sogenannte Greifswalder Weg, macht die Aufarbeitung im Nordosten noch mal schwerer als in anderen östlichen Landeskirchen.
Ich würde sagen, ja. Es sind ja nicht nur betroffene Menschen von DDR-Unrecht, sondern auch handelnde Menschen noch am Leben, die durchaus also auch wieder differenziert betrachtet werden müssen von ihrem Anteil dessen, was vielleicht an ihrem Handeln auch nicht in Ordnung gewesen ist. Und die haben leider, ähnlich wie wir das ja bei anderen IMs von der Stasi sehen, haben wenig Interesse daran, dass jetzt nochmal ihre eigene Rolle genauer angeguckt wird. Und da ist also insgesamt deswegen in der Pommerschen Kirche auch eine große Scheu da, diese Geschichten nochmal anzugucken. Wir merken aber, dass es Nachwirkungen gibt bis heute in einzelnen Gemeinden, wo es an dieser Stelle ja zu Zerwürfnissen gekommen ist. Ich nenne einfach als Ort mal Grimmen, wo die Gemeinde Ende der 80er Jahre tatsächlich so wie eine Spaltung erfahren hat, weil der Pastor und Superintendent vor Ort, Bohl, verbandelt war mit der Stasi und ein sehr charismatischer Pastor gewesen ist, also mit einem eigenen Anhang gewissermaßen, und ein Pastor Wenzel, der sozusagen diametral auf der anderen Seite stand, mit all den Problemen, die es damals gab. Und es ist tatsächlich so, dass der junge Pastor, der jetzt da ist, das noch spürt, dass es gewissermaßen diese beiden Lager bis heute in der Gemeinde noch gibt. Und da merkt man also, dass Aufarbeitung nicht fertig ist, weil das also heute noch unter Umständen jedenfalls Gemeindearbeit beeinträchtigen kann.
Beim Thema Aufarbeitung, da kann ich mich daran erinnern, wir hatten ja mehrmals auch über ein Projekt berichtet mit dem Namen Neu anfangen, in dem ja mit Blick auf den Nationalsozialismus die Nachkriegsgeschichte des westlichen Teils der Nordkirche intensiv aufgearbeitet wurde, auch beispielsweise mit Ausstellungen in den Gemeinden. Und was Entsprechendes, Michael, in Mecklenburg-Vorpommern, das fehlt bislang.
Ja, das muss man eindeutig so sagen. Also seit Jahren wird darauf verwiesen, dass entsprechende Studien in Arbeit seien.
Und im Pommerschen Kirchenkreis gibt es auch ein von der Nordkirche gefördertes wissenschaftliches Projekt, was die Zeitgeschichte zu DDR-Zeiten der Pommerschen Kirche angeht, beziehungsweise der Greifswalder der Kirche ja später. Das sollte lange fertig sein und da hat es aus verschiedenen Gründen, die auch bei dem Autor liegen, bisher noch nicht zur Vollendung gekommen. Das ist auch ein gewisses Drama für die Kirche, die das auch finanziert hat und erstmal bisher jedenfalls im Ergebnis dasteht. Also da könnte sicher noch sehr viel mehr passieren und ich glaube auch, dass das Papier der Ad-Hoc-Gruppe hier nochmal ein guter Anstoß ist, dass wir auch selbst nochmal intern gucken, wo können wir denn die Bemühungen noch verstärken.
Wir hatten ja schon auf das Papier der Ad-Hoc-Gruppe vom Oktober 2025 zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit in den evangelischen Kirchen hingewiesen. Und das ist auch ja mit konkreten Bitten und Forderungen verbunden gewesen. Dieses Papier unter anderem wird ja von der EKD ein öffentliches Wort erbeten, das so wörtlich eine Sensibilisierung im Umgang mit Betroffenen und Täterinnen und Tätern der DDR zur Sprache bringen soll. Und damit soll eben auch einer Polarisierung in der deutschen Gesellschaft entgegengewirkt werden. Klar, es wird auch der Diktaturcharakter der DDR betont und um eben jeglicher Mythenbildung und Verharmlosung entgegenzuwirken. Wie weit ist denn aber die EKD mit einer Reaktion zu diesem Papier?
Also der Rat der EKD soll sich mit dem Papier intern befasst haben, aber eine öffentliche Reaktion, vor allem das erbetene öffentliche Wort, das steht noch aus. Die künftige Braunschweiger Bischöfin Christina Maria Bammel wünscht sich da eine klare Stellungnahme der EKD.
Ich denke, dass ein solches Papier, dass ein solches Wort des Gewichtens und des Anerkennens von der Zeit einer Kirche unter Druck, dass ein solches Wort, auch ein Wort des Eingeständnisses von falschen Entscheidungen, von Schuld, dass ein solches Wort eine sehr, sehr große Wirkung haben kann auf Menschen, die ihre Geschichte mit einer Kirche haben, mit der sie immer noch nicht vollständig Gehör gefunden haben. Dass dieses Wort aber auch ein ganz wichtiger Auftakt sein kann für weitere historische Forschungsarbeit. Denn man muss schon noch sagen, dass viele Einzelfälle noch nicht vollständig aufgearbeitet sind. Gleichzeitig muss man sagen, kein kirchenleitendes oder synodales Wort darf so derart überfrachtet werden, dass damit Bearbeitung der Vergangenheit abgeschlossen sein könnte. Und eines solchen Wortes ist einfach nur in sich Therapie oder Heilung, sondern es ist der Anfang von einem Weg, den wir immer wieder neu beginnen zu beschreiten, jede Generation neu.
Für Christina Maria Bammel müsste so eine Stellungnahme die Rolle der evangelischen Kirche in der DDR in ihrer Ambivalenz widerspiegeln.
All das kann nicht mit einfachen Harmoniesätzen beglichen werden, sondern es braucht diesen Dienst an der Differenzierung. Es kann im besten Falle dabei helfen, offenzulegen, wie hat das eigentlich funktioniert, dieses Ausüben von Druck, das Angstmachen, das Tabuisieren, das Beschweigen. Das gehört ja auch mit dazu, genauso wie zur Geschichte der evangelischen Kirche in der DDR gehört, dass sie ein Freiraum gewesen ist für Diskurs, für Freiheit im Denken, für demokratische Prozesse, für das Erleben von Selbstwirksamkeit, für Austausch ohne Bevormundung. Und beides zum Ausdruck zu bringen, dem muss das Wort Rechnung tragen.
Man darf gespannt sein, wie und ob sich die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, mit der kritischen Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit befasst. Im August jährt sich zum 65. Mal der Tag des Mauerbaus, vielleicht dann ein Anlass, um die eigene Position der Öffentlichkeit zu präsentieren. In 3 Jahren, 2029, ist der Fall der Mauer dann 40 Jahre her. Soweit diese Folge von Vertikal Horizontal, dem Podcast der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Diese Folge gibt's auch online unter ndr.de/info und auch in der App ARD Sounds. Dankeschön fürs Zuhören und mit dabei sein, sagen heute Florian Breitmeier
und Michael Hollenbach.
Tschüss.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.